Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Heute geht es um die ökologischen Folgen des Öls im Golf von Mexiko. Es geht um unsichtbare Neutrinoteilchen, die mit immenser Geschwindigkeit von Genf nach Italien reisen. Und im letzten Teil der Sendung reisen wir, nämlich in die Pfahlbauervergangenheit der Stadt Zürich.
Ich konnte diesen Pfahl ja genau datieren. Er ist zwischen dem September 3062 und April 3063 vor Christus geschlagen worden.
Mehr über das Leben um 3063 vor Christus später in der Sendung. Zuerst zum auslaufenden Öl im Golf von Mexiko. BP ist zurzeit beim vierten Versuch angelangt, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Thomas Häusler, Sie sitzen mir gegenüber, Sie verfolgen die Vorgänge im Golf von Mexiko. Was ist für die nächste Zeit da zu erwarten?
Eins ist klar, vorbei ist die Sache noch nicht. Davor hat stellvertretend für viele Experten Tony Russell gewarnt. Er ist Offizier der US Coast Guard. Und er hat gesagt, den endgültigen Stopp des Ölaustritts, den können erst diese beiden Entlastungsbohrungen bringen, die von der Seite her zum bestehenden Bohrloch vorangetrieben werden. Und dann werden durch diese Bohrlöcher das Schlamm und Zement ins ursprüngliche leckende Bohrloch gepumpt, um es dann permanent zu verschließen. Klingt gut, allerdings BP erwartet, dass man damit erst im August soweit sein wird.
Das noch eine ganze Weile, werden dann wenigstens diese beiden Bohrungen als eine sichere Sache eingestuft?
Leider zeigen Beispiele aus der Vergangenheit, dass die Sache nicht so einfach ist. Vor 30 Jahren, 1979, passierte auch im Golf von Mexiko ein ganz ähnlicher Unfall. Und damals konnte man das Leck erst nach 10 Monaten vollständig stopfen. Und das, obwohl die damalige Bohrung gerade einmal 50 Meter unter der Meeresoberfläche lag und nicht 1500, wie das heute der Fall ist. Und damals waren diese Entlastungsbohrungen nach 7 Monaten fertiggestellt. Und danach dauerte es dann immer noch einmal 3 Monate, bis gar kein Öl mehr austrat. In einem anderen Fall, letzten Herbst im Meer vor Australien, da braucht es 5 Anläufe, bis die Ingenieure dann schließlich ihr Ziel getroffen haben mit diesen Entlastungsbohrungen.
Also man muss damit rechnen, dass zu den Ölmassen, die sich bereits jetzt im Golf von Mexiko befinden, dass da noch weitere dazukommen. Wie viel ist es denn bisher und wohin treibt dieses Öl?
Die Schätzungen gehen weit auseinander, von etwa 80 Millionen bis zu 250 Millionen Litern. Und das ist also selbst bei der kleinsten Schätzung schon fast die dreifache Menge, die beim Unfall der Exxon Valdez vor Alaska ins Meer gelangten. Momentan hat das Öl im Golf etwa eine Ausdehnung von der Größe der Schweiz und vermutlich treibt ein Großteil davon unter Wasser, obwohl sich da die Experten immer noch streiten. Bisher wurden Küsten der Bundesstaaten Louisiana, Mississippi und Alabama vom Öl erreicht, gefährdet ist Florida. Unterdessen haben US-Forscher erste Resultate von Computerberechnungen vorgelegt, wohin das Öl jetzt denn ziehen könnte. Demnach könnte es durch die Meeresströmungen um den Fortsatz von Florida herum in den Atlantik getrieben werden und von dort dann aus Richtung Norden. Also könnte dann die Ostküste der USA gefährdet werden.
Ist es auch denkbar, dass das Öl bis zu uns, bis nach Europa gelangt?
Da winken die Fachleute ab. Also erstens würde das Öl im offenen Atlantik stark verdünnt und zudem würde es wohl mehrere Monate bis ein oder sogar 2 Jahre dauern, bis Spuren davon dann an der Küste, vielleicht in Spanien, ankommen würden.
Wie sieht es denn jetzt aus? Welche Ökosysteme, welche Tiere werden da in den kommenden Wochen und Monaten wohl am meisten von dem Öl betroffen sein? Kann man das schon sagen?
Ja, das hängt davon ab, an welche Küsten das Öl schließlich gelangen wird. Manche Experten hegen sogar immer noch die Hoffnung, dass der Hauptteil von den Strömungen auf dem offenen Meer im Golf gehalten wird. Dann wären wohl vor allem Fische und Kleinlebewesen im offenen Wasser betroffen, denn für die ist das Öl giftig. Allerdings sagte mir der Ökotoxikologe Marc Gessner von der EAWAG, dass es erstaunlich wenige Studien darüber gibt, wie stark das Unterwasserleben tatsächlich geschädigt wird. Also da gibt es viele offene Fragen. Sehr schlimm könnte es werden, wenn das Öl die Salzmarschen und die Mangroven an der Küste Floridas erreicht. Diese Mangrovenbäume, die wachsen im Wasser und atmen über Wurzeln, die sie durchs Wasser in den Uferbereich vorstoßen lassen. Und wenn diese Wurzeln vom Öl verklebt werden, dann sterben die Mangroven ab. Und diese Mangroven, die sind die Basis für ein ganzes Ökosystem aus Wasservögeln, Krabben, Krebsen und anderem Kleingetier. Und wenn diese Mangroven eingehen, dann sind diese Tiere natürlich auch stark gefährdet. Dazu kommt, dass die Mangrovenwälder eine Art Kinderstube sind für viele Hochseefische, die dort als junge Fische aufwachsen. Das heißt, dass wenn die Mangroven geschädigt werden, auch das Ökosystem im offenen Meer stark geschädigt werden könnte.
Das sind also keine guten Aussichten, selbst wenn das Leck bald gestoppt werden könnte.
Ja, und diese Einsicht und die Verzweiflung darüber, die ist überall spürbar. In den letzten Tagen gab es immer verrücktere Vorschläge, wie man das Leck stopfen könnte. Einige haben sogar ausgegraben, dass die Russen vor einigen Jahrzehnten Atombomben gegen Öl- und Gasbohrungen eingesetzt haben.
Entschuldigung, Atombomben?
Ja, tatsächlich. Es handelte sich allerdings um Bohrungen auf dem Festland, die wegen starkem Gasaustritt außer Kontrolle gerieten. Und die Russen gruben tatsächlich darauf einen Zugang in die Tiefe und ließen neben dem Bohrkanal tief im Boden drin eine Atombombe detonieren. Und 3 von 4 Mal soll das sogar geklappt haben. Nun sind die Forderungen, das auch heute zu versuchen, in den letzten Tagen so stark geworden, dass die US-Regierung offiziell erklärt hat, das sei sicher keine Option.
Thomas Häusler, vielen Dank für diesen Überblick. Neutrinos gehören zu den geheimnisvollsten Elementarteilchen der Physik. Sie lassen sich nur schwer nachweisen. In den Welterklärungen der Physiker spielen Neutrinos aber eine wichtige Rolle und die winzigen Teilchen werden deshalb intensiv erforscht. Ein Zentrum dieser Forschung ist das größte Astrophysik-Teilchenlabor der Welt, das italienische Laboratorio Nazionale Gran Sasso, das tief in den Fels hineingebaut ist. Letzte Woche hat das Labor Gran Sasso einen wichtigen Erfolg in der Erforschung der geheimnisvollen Neutrinos melden können. Deres Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war dort und hat sich den Versuch erklären lassen.
Ciao, io mi chiamo Nino e sono un neutrino. È lì nella pancia del sole dove avviene la fusione termonucleare che sono venuto al mondo.
Hallo, ich heiße Nino und bin ein Neutrino. Ich bin im Innern der Sonne auf die Welt gekommen. Mit meinen Brüdern reise ich durchs Weltall. Niemand kann uns aufhalten, denn wir sind elektrisch nicht geladen und verbinden uns kaum mit anderen Teilchen. Ihr werdet sehen, einige von uns schaffen es bis zu euch auf die Erde. So beginnt ein kleiner Aufklärungsfilm des Laboratorio Nazionale Gran Sasso, der die Welt der Neutrinos zu erklären versucht. Neutrinos gibt es überall. Im riesigen Labor des Gran Sasso, dem größten Astrophysiklabor der Welt, werden die Neutrinos erforscht. Das Labor im Gran Sasso liegt tief im Berg versteckt, abgeschottet von allen kosmischen Einflüssen, die die heiklen Versuche stören könnten. Das Labor liegt nur wenige Kilometer weit weg von L'Aquila, jener Stadt, die vor etwas mehr als einem Jahr beim schweren Erdbeben zerstört wurde. Die Wachmannschaft des Labors spürte in jener Nacht nichts vom Beben, derart tief im Berg liegt es. Doch zurück zu den Neutrinos und zu Matthias Junker, einem der rund 90 Physiker, die im Labor des Gran Sasso arbeiten. Der Lärm im Hintergrund ist jene riesige Maschine, mit der die Neutrinos untersucht werden.
Neutrinos sind Teil des Teilchenzoos, mit dem das Standardmodell der Physik unsere Wirklichkeit beschreibt.
Von diesen Neutrinos im Teilchenzoo der Physiker gibt es verschiedene Arten. Wie Nino im Film kommen viele der Neutrinos von der Sonne, das weiß man. Allerdings geben sie der Forschung noch viele Rätsel auf. Die Physiker haben lange Zeit geglaubt, dass sich die Neutrinos nie verändern würden. Auf dieser Annahme ruhte auch ihr Teilchenmodell, also letztlich die Art, wie die Physiker unsere Welt erklären. Die neuere Forschung hat nun aber Hinweise gefunden, wonach die Neutrinos sehr wohl wandlungsfähige Kerlchen sein könnten. Die mehrjährigen Versuche in einer der 3 Kavernen des Gran Sasso sollen nun Aufschluss darüber geben. In den Versuch involviert ist auch das Kernforschungszentrum CERN bei Genf. Das CERN ist der Startpunkt dieses Versuchs, mit dem man herausfinden will, ob sich sogenannte Myon-Neutrinos in Tau-Neutrinos wandeln können. Matthias Junker.
Dazu werden am CERN Myon-Neutrinos erzeugt, auf dem Weg zum Gran Sasso geschickt und wir hier Tau-Neutrinos nachweisen wollen.
Und das ist nun geschehen. Anfang Woche verkündete das Labor Gran Sasso, dass bei ihm das erste Tau-Neutrino angekommen sei. Am CERN in Genf, als es losgeschickt wurde, war es noch ein Myon-Neutrino. Das ist nun der Beweis dafür, dass die Neutrinos sich sehr wohl verändern. Weitere Versuche sollen das erstmalige Resultat bestätigen. Festgehalten wurde das Ereignis mit jener Maschine, die im Hintergrund von Matthias Junker diesen unglaublichen Lärm verursacht.
Das Herz von diesem Experiment sind diese Wände mit diesen glitzernden Steinchen drin. Das sind Sandwiches aus dünner Lage Blei, Fotofilm. Dünne Lage Blei, Fotofilm. Was passiert ist, wenn ein Tauneutrino ankommt und es trifft auf dieses Blei, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tauneutrino mit dem Blei reagiert.
Wenn das Neutrino auf diese Fotofilm-Bleiklötze stößt, so hinterlässt es hin und wieder eine Spur in diesen rund 6 Kilogramm schweren Blöcken. Diese werden dann an verschiedene Institute zur Analyse verschickt. Eines davon ist das Laboratorium für Hochenergiephysik der Universität Bern. Auch die ETH Zürich ist am Projekt beteiligt. Die Physiker sind über die erstmalige Bestätigung ihrer Hypothese, wonach sich Neutrinos verwandeln können, begeistert. Denn es hilft ihnen, Wissenslücken in ihren physikalischen Modellen zu füllen. Und es gibt ihnen Hinweise darauf, dass in der Welt der allerkleinsten Teilchen wichtige Vorgänge stattfinden, die sie erst erahnen können. Trotz des Erfolgs stehen die Physiker erst am Anfang. Die Wissenslücken sind noch groß.
Es ist wirklich Grundlagenforschung, Wissensgewinn, der erstmal so losgelöst ist von zweckmäßigen Anwendungen. Aber der Gewinn an Wissen ist notwendig, um Fortschritt zu produzieren.
Das heißt, wir werden erst in Jahren den Wert dieser Entdeckung wirklich erkennen können. Oder in anderen Worten, als Wilhelm Röntgen 1895 die unsichtbaren Strahlen entdeckte, wusste er noch nicht, dass sie Jahre später helfen würden, Gebrechen im menschlichen Körper besser zu entdecken.
Das Wissen über die Neutrinos wächst. Das war ein Beitrag von Massimo Agostinis. Übrigens, jede Sekunde fliegen 50 Billionen dieser winzigen Teilchen durch ihren Körper. Und jetzt zu meinem Kollegen Patrick Tschudin. Patrick Tschudin, Sie sitzen mir gegenüber und haben die Meldungen der Woche.
Genau. Sensible Frauen ahnen es schon lange, was harte Männer konsequent abstreiten, nämlich dass auch das männliche Geschlecht regelmäßigen hormonellen Schwankungen unterworfen ist. Jedenfalls ist das ein vorläufiges Ergebnis einer Vorstudie zu dem Experiment, das vergangene Woche in Moskau startete, namens Mars 500. Bei Mars 500 verbringen 6 Freiwillige 520 Tage in Räumen und mit Aufgaben, die einen Flug zum Mars simulieren. Und in einer Vorstudie, die gut 100 Tage dauerte, haben endokrinologische, also hormonelle Untersuchungen am Urin der männlichen Teilnehmenden rhythmische Schwankungen festgestellt bei gewissen Werten.
Also rhythmische Schwankungen bei Hormonwerten, heißt das, Männer haben auch so etwas wie eine Periode, einen Zyklus?
Ja, die Datenlage ist vielleicht noch etwas dürftig, aber sie weist deutlich darauf hin. Gegenüber Spiegel Online sagte ein deutscher Mediziner, der die Untersuchungen durchgeführt hat, beim Hormon Aldosteron, das eine wichtige Rolle spiele beim Flüssigkeitshaushalt, da gebe es einen 28-Tage-Rhythmus. Und bei den Hormonen Cortisol und Testosteron liege der Rhythmus bei 7 bis 14 Tagen.
Sind die Mediziner denn überrascht jetzt von dieser Erkenntnis?
Ja, überrascht. Also es gab bisher keine direkte Evidenz und keine zwingenden Argumente dafür. Es gab Vermutungen, dass auch der Hormonhaushalt des Mannes gewissen Rhythmen unterworfen ist, aber dass es tatsächlich solche gibt und ihre Frequenzen, dass die in ähnlichen Bereichen liegen wie jene der Frauen, das ist tatsächlich neu.
Bei diesem Experiment Mars 500 geht es ja eigentlich um den Mars.
Genau, und nicht um den Hormonhaushalt der Männer primär. Es geht um den Mars. Mars 500 simuliert den Flug zum roten Nachbarplaneten. Luftdicht abgeschlossen, ohne Tageslicht, nur mit E-Mail und Funkkontakt zur Außenwelt. Und der Funkkontakt wird im Laufe der Mission immer mühsamer. Mars 500 simuliert auch die Laufzeit der Funksignale. Das heißt also, am Ende der Mission, nach etwa 500 Tagen, dauert es 20 Minuten, bis die Botschaft vom einen Ende am anderen Ende angekommen sein wird.
Und wozu das Ganze?
Nun, etwas überspitzt ist es, wenn man so will, ein wissenschaftlich observiertes Big Brother Camp, organisiert von der russischen und der europäischen Weltraumagentur notabene. Von außen wollen deren Forscher herausfinden, was während dieser Pseudo-Mars-Mission mit den 6 Probanden im Inneren passiert, physisch, psychisch und so weiter. 520 Tage zu 6 abgeschlossen von der Umwelt, das ist ja nicht zuletzt in Sachen Gruppendynamik durchaus eine Extremsituation.
Vom Pseudomars jetzt hinunter zur Erde, hier mangelt es ja auch nicht an gruppendynamischen Verwerfungen, zum Beispiel unter den Nachfahren von Gregor Mendel, dem Augustinermönch und Naturforscher.
Gregor Mendel war jener Augustinermönch, der Mitte des 19. Jahrhunderts im Garten des Klosters von Brünn untersuchte, was mit den Merkmalen von Bohnen geschieht, wenn er diese Bohnen unter kontrollierten Bedingungen kreuzte. Nach Hunderten von verschiedenen Kreuzungen und anhand von Zehntausenden von Bohnenpflanzen kam Gregor Mendel schließlich zu jenen Schlüssen, die heute noch als die sogenannten Mendelschen Vererbungsregeln bekannt sind. Mendel veröffentlichte seine gesammelten Erkenntnisse 1866 im Aufsatz mit dem Titel »Versuche über Pflanzenhybriden«. Einige Fachleute halten dieses Werk in der modernen Biologie für ähnlich wichtig wie Charles Darwins »Die Entstehung der Arten«.
Und worüber streiten sich denn jetzt Mendels Nachfahren genau?
Es geht um das Originalmanuskript dieses Aufsatzes. Das war jahrzehntelang verschollen, tauchte dann aber 1988 plötzlich wieder auf. Ein Nachfahre von Mendel, Vater Clemens, Augustinermönch wie Mendel, gab sich zu erkennen als Besitzer dieses Papiers. Etwas später, 2001, übernahmen die Familien der Nachfahren von Mendel aus der Hand von diesem Vater Clemens kollektiv das Eigentum an diesem Manuskript und hinterlegten es in Deutschland in einem Safe.
Was mich jetzt hier gerade noch interessieren würde, die Nachfahren eines Mönchs. Wie waren die denn verwandt mit ihm?
Die sind verwandt über seine Schwestern. Gregor Mendel hatte zwei Schwestern und die hatten Kinder.
Okay. Also bis hierhin klingt das alles recht harmonisch. Was ist jetzt mit dem Streit?
Nun, unlängst hat dieser Mönch, dieser Vater Clemens, Augustinermönch wie Mendel, seine Meinung geändert. Dieser Vater Clemens ist unterdessen 77. Er findet nun, das Manuskript gehöre eigentlich den Augustinern, also seinem Orden. Wie kolportiert wird, soll der Mönch aber zu diesem Meinungsumschwung gezwungen worden sein, und zwar durch seinen Orden. Die Augustiner sollen, immerhin gemäß New York Times, gedroht haben, entweder übergebe er das Manuskript ihnen, den Augustinern, oder sie, die Augustiner, würfen ihn, Vater Clemens, den mittellosen Mönch, aus seiner Wohnung, die dem Orden gehört. Eine Minderheit der Mendelschen Nachfahren hatte Mitleid mit diesem verarmten Verwandten und gab dann Anfang Mai dieses Jahres ihr Einverständnis dazu, dass die Augustiner das Werk bekommen sollen. Das allerdings, das alarmierte die anderen Familienmitglieder. Diese wiederum schalteten das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Bundeslandes Baden-Württemberg ein und sie sagten, es drohe ein wichtiges Kulturgut aus Deutschland zu verschwinden. Denn die Augustiner wollten dieses Mendel-Manuskript, dieses Mendel-Originalmanuskript nach Wien überführen.
Wo ist denn das Streitobjekt im Moment?
Das liegt im Safe einer Anwaltskanzlei in Stuttgart, die den Augustinern nahesteht. Ich vermute mal, der Streit darum, wem dieses Originalmanuskript von Gregor Mendel, dieses Manuskript, das für die moderne Biologie so wichtig ist, das Manuskript des Aufsatzes «Versuche über Pflanzenhybriden» von 1866, der Streit, wem das gehört, der ist wahrscheinlich noch länger nicht ausgestanden.
Die Erkenntnisse Mendels, also das Wissen, das er generiert hat, das gehört zum Glück allen. Das war Patrick Tschudin mit weiteren Themen der Woche. Sie hören Wissenschaft, DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. In Zürich unter dem Theaterplatz beim Bellevue soll ein Parkhaus entstehen. Doch die Überreste von Urzürchern, die bringen die Terminplanung gehörig durcheinander. Auf dem Platz vor dem Opernhaus haben Menschen nämlich schon vor über 5000 Jahren gelebt, gebaut, Vieh gezüchtet und angesät. Seit Anfang Mai ist nun ein 40-köpfiges Team von Spezialisten und Helfern daran, die Reste dieser steinzeitlichen Pfahlbausiedlung auszugraben und auszuwerten. Diese Woche haben sie zu einem Rundgang auf der Grabungsstelle eingeladen. Barbara Seiler war für uns dabei.
Die Grabungsstelle ist ungewöhnlich. Sie liegt unter dem bereits gegossenen Betondeckel des künftigen Parkhauses Opera. Unter diesem Deckel hätte in diesen Monaten das Parkhaus in die Tiefe gebaut werden sollen. Doch nun stehen die großen Maschinen still. Der Deckel ist für Projektleiter Peter Riedmann Segen und Fluch zugleich. Er schützt das Grabungsteam zwar vor Wind und Wetter, aber...
Der Nachteil ist, zwischen den Kulturschichten, wo man ausgraben will, und am Deckel ist relativ wenig Platz. Es können nur kleine Baumaschinen tätig sein. Und von dem her ist das eine Herausforderung, dass man trotzdem in der gebotenen Eile vorwärts kommt.
Eile drum, weil den Forschern nur 9 Monate Zeit bleibt, um die Schätze zu bergen, die bei den Sondierungen für das Parkhaus ans Licht kamen. Im Februar 2011 sollen die Bauarbeiten nämlich weitergehen. 2500 Kubikmeter Dreck haben die Forscher schon herausgebuddelt. Nur ein Bruchteil davon ist für sie interessant. Es ist die dunkle, torfartige Schicht, die zwischen den hellen Seesedimenten und dem Schutt späterer Aufschüttungen liegt. Die Hinterlassenschaft der Pfahlbauer. Nils Bleicher, der wissenschaftliche Leiter der Grabung.
Diese Schicht besteht aus organischen Materialien, also aus all den Dingen wie Holz, Pflanzenfasern, die normalerweise vergehen, wenn sie an der Luft gelagert werden. Aber diese hier lagen wirklich 5000 Jahre lang unter Abschluss der Luft, unter dem Wasserpegel und konnten deswegen erhalten werden.
Ein Glücksfall für die Forschung. Denn Überreste von Pfahlbausiedlungen liegen sonst meistens unter Wasser im flachen Uferbereich von Seen, wo wegen des Aufwands nur punktuelle Grabungen gemacht werden. Hier unter dem Theaterplatz können die Archäologen für einmal eine 3500 Quadratmeter große Fläche genau untersuchen. Mindestens von einem der Urzürcher weiß Nils Bleicher schon genau, wann der sein Haus gebaut hat.
Da, wo jetzt die Mulde steht, dort war ein großer Eichenpfahl, den ich dendrochronologisch untersuchen konnte. Das heißt, ich habe die Jahrringe vermessen und die Abfolge von Jahrringen mit unseren Referenzen verglichen. Und ich konnte diesen Pfahl jahrgenau datieren. Er ist zwischen dem September 3062 und April 3063 vor Christus geschlagen worden.
Die Siedlung ist also gut 5000 Jahre alt und gehört zur sogenannten Horgener Kultur, benannt nach der ersten Fundstelle dieser steinzeitlichen Epoche. Die Pfähle der einstigen Häuser sind das eine. In der braunen Schicht liegt aber noch viel mehr. Knochenreste von Haus- und Wildtieren, Samen von Getreide und Unkraut, Werkzeuge und Keramik.
Man kann also relativ genaue Untersuchungen machen, wie die Leute mit dem Wald umgegangen sind, was der Impuls der menschlichen Wirtschaft für die Landschaft bedeutet hat, wie also letztendlich eine Kulturlandschaft hierzulande erst entstanden ist. All diese Sachen findet man in diesen Kulturschichten. Also ein unglaublich vielfarbiger Einblick in das Leben vor 5000 Jahren.
Rund 30 Grabungshelferinnen und Helfer tragen mit speziell zugeschliffenen Maurerkellen sorgfältig Lage um Lage des dunkelbraunen Materials ab. Die meisten sind erfahrene Ausgräber. Johanna Dickelmann ist eine der wenigen, die es ohne Erfahrung ins Grabungsteam geschafft hat.
Am ersten Tag bin ich mir noch relativ ungekonnt vorgekommen und mittlerweile fühle ich mich schon viel bewandter im Graben. Also man lernt schnell dazu.
Die ungewohnte Arbeit findet die 22-jährige Kunststudentin zwar körperlich anstrengend, aber spannend.
Manchmal ist es sehr schwierig, um die Schicht zu finden, weil sie nicht durchgezogen ist. Und dann bin ich schon ein bisschen unsicher. Aber dann hat es auch immer Leute, die man fragen kann.
Aus der mir zugeteilten Quadratmeter Kulturschicht ragen Holzpfosten und Steine, die sie bereits freigelegt hat. Kleinere Fundstücke sortiert sie in einen flachen grünen Plastikkorb mit 4 Kartonschachteln. Eine für jedes Viertel ihres Quadratmeters. So können die Forscher später jeden Fund auf ein paar Zentimeter genau seiner Fundstelle zuordnen. Zutage gefördert wurden neben Keramikscherben und Holz auch Steinbeile, Pfeilspitzen oder Fragmente von Pfeilbogen. Ein raffiniert hergestelltes steinzeitliches Taschenmesser bringt Nils Bleicher fast ins Schwärmen.
Man hat dort eine Feuersteinklinge mit Hilfe von Birkenteer in einen Holzgriff geschäftet. Dieser Griff hatte ein Loch, sodass man ihn sehr schön am Gürtel befestigen konnte. Und wenn die Klinge einmal stumpf war, konnte man sie entweder direkt nachschärfen oder aber man konnte sie sehr leicht mit ein bisschen Hitze aus dem Griff wieder rausnehmen, dann nachschärfen und wieder einfügen. Denn dieses Birkenteer, das wird bei Hitze leicht klebrig, flüssig, weich. Man kann also sehr leicht Dinge rausnehmen und wieder reinsetzen.
Birkenteer, das war der praktische Alleskleber der Steinzeit, meint der Archäologe schmunzelnd. Ist eine Lage der Kulturschicht abgetragen, wandert der grüne Korb mit den Funden ins mobile Fundlabor vor Ort, erläutert Projektleiter Peter Riedmann den weiteren Ablauf.
Die Gippe da vom Fundlabor, dann die Fund in erster Linie mal reinigen, dann inventarisieren, man dort entscheiden, was muss sofort konserviert werden, was kann getrocknet werden und so weiter.
Das Fundlabor ist auch der Arbeitsplatz von Helga Zapf. Die Laborantin hat gerade eine wenige Zentimeter große Keramikscherbe in Arbeit.
Die Keramik ist sehr oft mit Wurzeln durchzogen und deshalb wird sie sehr fragil und muss zuerst getrocknet werden und in einem trockenen Zustand gereinigt, vorsichtig, damit sie nicht noch mehr zerstört wird.
Mit weichen Pinseln, einem Skalpell oder Zahnarztwerkzeugen entfernt sie Staub und Schmutz. Was sie vor sich hat, weiß Helga Zapf noch nicht.
Wir hoffen, dass es zusammengesetzt werden kann. Dann sehen Sie schon solche Sachen, wo man sehr schön diesen Reißverschluss-Effekt hat und das passt zusammen, damit wir ganze Töpfe bekommen.
Es ist ein riesiges steinzeitliches Puzzlespiel, das die Forscher hier vor sich haben. Ein Puzzle nicht nur aus Keramikscherben oder Pfeilbogenfragmenten, sondern auch aus Informationen. Ein Puzzle, das in den nächsten Monaten mit weiteren Funden aus der Tiefe ergänzt wird. Denn für die Archäologen ist nicht der Einzelfund das Besondere an dieser Grabung, sondern das Gesamtbild. Ein farbigeres und detailgetreueres Bild des Lebens in der Steinzeit.
Eine Reportage von Barbara Seiler. Soweit Wissenschaft DRS 2. Sie können uns jeweils am Samstag nach den Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr hören oder am Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit. Den Podcast und Links zu weiteren Wissenschaftssendungen von Schweizer Radio DRS gibt es auf wissenschaft.drs.ch. Redaktion dieser Sendung Thomas Häusler, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.